Ich möchte die heutige Predigt unter den Titel Die vier Game Changer und die neue Identität stellen, weil ich denke, dass wir nicht bei dem stehen bleiben wollen und sollen, was ich gerade vorgelesen habe. Die vier Game Changer, die wir besprechen wollen, sind erstens Jesus zu begegnen. Wir schauen dazu in Apostelgeschichte 9. Dann schauen wir uns an die Formänderung durch die Sinnesänderung. Dann schauen wir uns an, was es bedeutet, den alten Menschen abzulegen und zuletzt mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Die neue Identität wollen wir uns dann an einem Beispiel anschauen, und zwar am Beispiel vom Saulus. Jesus begegnen. Wir haben gestern kurz über den Werdegang vom Saulus geredet. Wir haben ihn gestern Shaul genannt. Das ist wahrscheinlich das, wie es eher ausgesprochen worden ist, zumindest innerhalb seines Volkes. Und dort möchte ich heute auch wieder einsteigen. Wir sehen den Shaul am Höhepunkt seiner Karriere. Er hat nach seinem Studium ein Sondereinsatzkommando gegründet zur Verfolgung von Christus nahestehenden Menschen. Und dieses Sondereinsatzkommando wurde im obersten Gerichtshof unterstellt und hatte einfach ausgedrückt sehr spezielle Befugnisse. Und in seiner neuen Rolle als Leiter dieses Sondereinsatzkommandos tritt Shaul jetzt seine erste Dienstreise an. Er ist unterwegs von Jerusalem nach Damaskus. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 9. Er ist eben unterwegs, um sozusagen die Christen gefangen zu nehmen und nach Jerusalem zurückzuführen. Und auf seinem Weg dorthin passiert was Unvorhergesehenes. Wir lesen, dass ihn plötzlich ein Licht umstrahlt hat aus dem Himmel und dass er auf die Erde fiel und eine Stimme hörte, die zu ihm sprach. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Israel oder in Syrien war oder irgendwo dort in der Gegend, aber wenn man dort unterwegs ist, dann erlebt man was Interessantes. Man erlebt, dass die Sonne gefühlt heller ist als bei uns. Vielleicht ist es auch wirklich, keine Ahnung, aber es ist sehr hell dort. Und es gibt eigentlich untertags kaum eine Lichtquelle, die irgendwie großartig auffallen würde, weil es sowieso schon so hell ist. Aber was dem Shaul an dieser Stelle passiert, das ist was sehr Außergewöhnliches. Er war dieses helle Licht gewohnt und jetzt umstrahlt ihn aber plötzlich ein Licht, das so hell ist, dass es ihn einfach umwirft. Und im nächsten Moment hört er eine Stimme, die zu ihm spricht, und diese Stimme, ja, spricht zu ihm, sie sagt: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wir lesen in Apostelgeschichte 22, dass die Umstehenden, die bei ihm waren, ein Geräusch gehört haben, aber dass sie das irgendwie nicht einordnen konnten. Also sie haben zumindest oder jedenfalls nicht verstanden, was diese Stimme gesagt hat. Obwohl alle diesen Mann Saulus genannt haben, spricht ihn die Stimme mit der echten Form seines Namens an. Sie nennt ihn Shaul. Und ja, er ist ein Jude und er ist stolz darauf, ein Jude zu sein. Es ist das, was ihn ausmacht, es ist seine Identität, und genau dort holt ihn diese Stimme ab. Sie spricht ihn irgendwo im Kern seiner Identität an. Und im Dialog stellt sich dann heraus, dass es Jesus ist, der diesen Shaul anspricht, direkt und persönlich. Die Zeugen, die rundherum stehen, habe ich gerade gesagt, die können dieses Geschehene nicht begreifen, sie können es nicht einordnen. Es ist eine sehr persönliche Sache, eine Sache, die zwischen Saul und Jesus stattfindet. Und Jesus begegnet ihm eben. Aber bei dieser Begegnung hält sich Jesus nicht irgendwie in diesen evangelikalen Mainstream. Er stellt sich nicht vor Paulus und erzählt ihm, wie verliebt er in Paulus ist, sondern er konfrontiert Paulus knallhart mit den Fakten. Er sagt ihm: Was verfolgst du mich? Und in dem Moment muss es dem Saulus so richtig heiß in den Kopf geschossen sein, weil er realisiert haben muss, dass sein ganzes Leben ein Schwachsinn war. Und dass das, was er gemacht hat, ihn jetzt das Leben kosten muss, dass er verloren hat, dass er sich mit jemandem angelegt hat, ahnungslos wie er war, gegen den er keine Chance haben kann. Und er erkennt, dass das, worauf er stolz war, vor diesem Jesus nicht nur wertlos ist, sondern komplett falsch war. Also Jesus konfrontiert ihn damit, dass er verfolgt worden ist. Und erst als der Saul das erkannt, erst in diesem Moment, als ihm der Boden unter den Füßen weggerissen wurde, in dem Moment, als er realisiert haben muss, dass sein ganzes Leben bis dahin ein schrecklicher Fehler gewesen sein muss, erst in dem Moment kommt Jesus mit einer guten Nachricht, mit einem Evangelium. Der, der sich offensichtlich mit dem Falschen angelegt hat, dem mit einem Mal bewusst geworden sein muss, dass das jetzt sein Ende muss, dem sagt Jesus, aber steh auf. Ich bin Jesus, ich bin der, gegen den du kämpfst, ich bin der, gegen den du verlieren musst, aber steh auf. Und Saulus darf am Leben bleiben. Die Bibel zeigt, dass jeder Mensch irgendwann einmal eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus haben wird. Und Jesus wird seinen Feinden nicht bis in alle Ewigkeit ein Aber anbieten. Momentan tut er es, momentan ist die Zeit, wo er sich seinen Feinden zu erkennen geben möchte, wo er sie begnadigen möchte, wo er ihnen dieses Aber steh auf anbieten möchte. Ich denke, die Begegnung mit Jesus, die zeigt, wie verkehrt die eigene Identität ist. Sogar dann, wenn es vielleicht eine zutiefst religiöse Identität ist, die Gott dienen möchte. Aber die Begegnung mit Jesus bleibt eben nicht dabei, das aufzuzeigen. Momentan leben wir in einer Zeit, wo sie mit einem Aber fortsetzt. Damit komme ich zum zweiten Game Changer, die Sinneswandlung durch die Formverwandlung. Wir lesen, Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tu Buße und glaub an das Evangelium. Auch über diesen Vers haben wir gestern gesprochen und wir haben festgestellt oder wir haben uns die Frage gestellt, was dieses Bußetun eigentlich bedeutet. Und wir haben festgestellt, dass diese landläufige Idee von Bußetun, nämlich dieses Bezahl für deine Schuld, dass das sicher nicht das ist, was Jesus gemeint haben kann. In seinen ganzen 33 Jahren, als er als Mensch hier gelebt hat, hat er zu keinem einzigen Menschen gesagt, bezahl für deine Schuld. Irgendwann wird er es einmal sagen, aber das war nicht seine Botschaft damals. Er hat ein Evangelium verkündet und das beginnt doch damit, dass er sagt, ich bezahle für deine Schuld. Was aber heißt Buße tun dann? Wir als Freikirchler sehen das ja eher so, dass da ein Bekenne deine Schuld dahinter steckt. Aber ich bin gestern so weit gegangen zu sagen, dass das Bekennen der Schuld eigentlich nur ein Nebenprodukt der Buße ist. Nur unter Anführungsstrichen. Buße tun, Metanoeo, das bedeutet, sein ganzes Denken umzustellen, seine Einstellungen umzudrehen und, wie es der Text an der Stelle sagt, an das Evangelium Gottes zu glauben. Ändere deinen Sinn, ändere deine Einstellungen und wenn du das tust, dann und kehre deine Geistesrichtung um und wenn du das tust, dann sagst du damit ja auch aus, dass alles, was vorher komplett umgedreht war, so nicht richtig ist. Buße tun bedeutet also, diesem Evangelium Gottes zu glauben und das hieß im damaligen Römischen Reich so viel wie Teil eines neuen Reiches zu werden, sich dem Herrscher dieses neuen Reiches, sich seinen Gesetzen voll und ganz unterzuordnen, diesem Herrscher zu 100% loyal zu sein und ihm sein Leben in allen Belangen anzuvertrauen. Was Jesus den Menschen zugerufen hat, das wiederholt auch dieser Saulus in einem seiner Briefe. Er wird inzwischen Paulus genannt und er sagt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet, ich habe das Wort da ein bisschen näher dran gebracht an das, was es bedeutet, werdet formgewandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Dieses Formwandeln, das kennen wir aus der Biologie, wenn die Kaulquappe zum Frosch wird oder die Raupe zum Schmetterling. Und das ist das Wort, das der Paulus hier verwendet. Wir sollen als Gläubige formgewandelt werden. Wir sollen unsere Form durch die Veränderung unserer Gesinnung verändern. Genau. Game Changer Nummer 3, den alten Menschen abzulegen. Im Frosch steckt irgendwie immer noch eine Kaulquappe. Und im Schmetterling steckt irgendwie immer noch eine Raupe. Die Bibel spricht aber davon, dass wir neu geboren werden sollen. Sie spricht von einem alten Menschen, der gestorben ist und einem neuen Menschen, der lebt. In Jesus sollte den alten Menschen, also die alte Lebensweise, ablegen. Sie richtet sich ihr selbst zugrunde durch die trügerischen Begehrlichkeiten und ihr sollt euch in eurem Geist und Sinn erneuern lassen. Wieder geht es da bei diesem alten Menschen um eine Erneuerung. Und es heißt auch, was diesen alten Menschen betrifft, genau das gilt jetzt auch für euch. Seht euch selbst als Tote an, und zwar in Bezug auf den Anspruch, den die Sünde in eurem Leben erheben könnte. Und seht euch als lebendig für Gott an, aufgrund eurer unlösbaren Verbindung mit dem Messias Jesus. Der Paulus fordert uns auf, diesen alten Menschen abzulegen. Er spricht von einer Erneuerung von Geist und Sinn. Er sagt, dass wir der Sünde gestorben sind, dass wir uns ihr für tot halten sollen und dass wir uns für Gott als lebendig betrachten sollen. Und auch hier sehen wir eben diese Erneuerung dieses Sinnes, dieses Umdenken, das entgegengesetzt ist zu dem, was wir als natürliche, normale Menschen denken. Der vierte Gamechanger und der letzte für heute ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. In dem Moment, in dem dieser Shaul in der Apostelgeschichte 9 seine neue Identität bekommen hat, heißt es, wir sehen, dass da wer hingeschickt wird und so, und der sagt dann, der Herr hat mich gesandt, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werden wirst. Wir wissen, der Shaul war diese 3 Tage lang nicht sehend, obwohl er geöffnete Augen hatte, und jetzt kommt diese Aussage, er soll wieder sehen und er soll mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und sogleich fiel es ihm wie Schuppen von seinen Augen und er wurde wieder sehend. 3 Tage hat er nicht sehen können und 3 Tage hat er in einem Land, das jeden Hitzerekord aus Österreich im Alltag locker wegsteckt, hat er in seinem Land nichts gegessen und nichts getrunken. Und jetzt wird er vom Heiligen Geist erfüllt, und was ist das Erste, was er tut? Es wäre logisch, wenn er mal einen Schluck trinkt oder wenn er mal was isst, aber das Erste, was er tut, ist, dass er sich taufen lässt, bevor er überhaupt noch einen Bissen zu sich nimmt. Er möchte dringend seinen alten Menschen zu Grab tragen. Er möchte allen zeigen, mein neuer Herr ist nicht von dieser Welt und ich bin es auch nicht mehr. Ich gehöre ab heute nur mehr ihm. Ich bin glücklicher Bürger im Reich Gottes, das so anders ist als alle Reiche dieser Welt, als dem Reich, dem ich bis jetzt gedient habe. Und dieser Paulus fordert auch uns auf, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden. Er sagt, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und mit dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Es scheint, wenn wir das lesen, so als könnten wir das beeinflussen, ob uns der Heilige Geist erfüllt oder nicht. Und ich denke, der Vers sagt tatsächlich das. Es gibt Dinge, die verhindern, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden, und andere Dinge, die es fördern. Und interessanterweise sind diese förderlichen Dinge zumindest zu einem Teil Dinge, die in der Gemeinschaft stattfinden müssen. Was passiert, wenn ein Mensch vom Heiligen Geist erfüllt wird? Was ist mit Shaul passiert? Schauen wir noch einmal in die Apostelgeschichte 9 zurück. Wir wissen aus dem weiteren Verlauf der Geschichte, dass der Heilige Geist durch ihn so manches Wunder gewirkt hat. Aber ich denke, die meisten Wunder hat er in ihm gewirkt. Und in Apostelgeschichte 9 lesen wir, Saulus erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Das ist ein interessanter Vers für jemanden, der jahrzehntelang die Schriften studiert hat, gleichzeitig Jesus verfolgt hat und jetzt wird er von Heiligem Geist erfüllt und auf einmal schlägt er diese Schriften auf und erkennt, da geht es um diesen Jesus. Und er kommt so weit, dass er, ich denke, durch regelmäßiges Lesen und durch Nachdenken drüber, weil es wirkt mir, als wäre das irgendwas Fortschreitendes, was wächst da, aber er kommt dahin, dass er beweisen kann, mit der Schrift, mit dem Alten Testament, dass Jesus der Christus ist. Und das konnte er erst mit dem Heiligen Geist, obwohl er vorher schon so lang die Schriften studiert hat. Ich denke, das waren die 4 Gamechanger, die ich heute vorstellen wollte. Erstens Jesus begegnen, zweitens eine Sinneswandlung durch eine Formverwandlung, drittens das Ablegen des alten Menschen und viertens die neue Identität. Das erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Jetzt noch die neue Identität, und zwar am Beispiel von Shaul. Der Name Shaul, und deswegen, jetzt löse ich das auf, deswegen habe ich diese Form des Namens gewählt und das nicht einfach mit Saul vorgelesen. Der Name Shaul, der bedeutet der Betene. Und grundsätzlich ist es ja eine schöne Sache, wenn Eltern sich Kinder wünschen und Gott darum bitten, oder? Aber ich habe mir gedacht, dass wir als Menschen uns oft so aufführen, als wären wir von der ganzen Menschheit erbeten worden. Und jeder braucht uns. Unsere Arbeitskollegen brauchen uns, unsere Familie braucht uns. Wir sind das Zentrum, um das sich alles dreht. Und irgendwie ist es so menschlich und so normal und so natürlich, dass wir gerne von jedem erbeten wären. Wir haben das Bedürfnis, gebraucht werden zu wollen. Und wenn man sich die Frage stellt, was unsere Identität am meisten beeinflusst, dann ist es vielleicht dieses Bedürfnis, gebraucht werden zu wollen. Zumindest aus menschlicher Sicht. Je mehr Menschen mich brauchen, desto wichtiger bin ich. Und je wichtiger die Leute sind, die mich brauchen, desto noch wichtiger bin ich. Und in seiner Religiosität und seiner Selbstgerechtigkeit ist dieser Shaul sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er war der Meinung, dass Gott ihn braucht. Gott braucht ihn, damit Gottes Reich nicht aus den Fugen gerät, damit Ordnung da drinnen bleibt, damit diese dahergelaufenen, ungebildeten Fischer, die diesem selbsternannten Rabbiner nachfolgen, damit wir die loswerden, weil die bringen Probleme in Gottes Reich hinein. Also Shaul war sogar der Meinung, dass Gott ihn braucht. Und dann begegnet er Jesus. Das hat sein Leben völlig umgekrempelt. Und in dem Moment, in dem er erkannt hat, dass er vor Gott nicht nur unbrauchbar ist, sondern dass er völlig verloren ist, da beginnt Gott ihn dann zu brauchen. Und aus Shaul, dem Erbetenen, den alle so sehr gebraucht haben, wird Paulus der Geringe. Der, der von sich schreibt, dass er sich seiner Schwachheit rühmen möchte und der nur eins vor Augen hat. Nämlich den Menschen, den zu zeigen und vor Augen zu malen, den sie wirklich brauchen. Jesus, den Weg, die Wahrheit und das Leben. Erfüllt vom Heiligen Geist sehen wir, wie der Paulus seinen Geschwistern in aller Welt schreibt. Und wenn wir uns diese Briefe anschauen, dann erkennen wir, und das finde ich eigentlich total schön in diesen Briefen, wie er mit diesen Geschwistern umgeht. Und was seine neue Identität auszeichnet, das liest man zwischen den Zeilen raus, wenn man merkt, wie er die anderen behandelt. Das haben wir vorher gelesen. Und jetzt heißt es direkt im Vers danach, der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben eine andere Frucht hervor, und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Die Aufforderung und praktische Anwendung von meinem Gedanken ist, ändern wir unseren Sinn, das denke ich, brauchen wir immer wieder, auch als Christen noch, ändern wir unseren Sinn und gehen wir in die nächste Woche hinein mit dem Gedanken, dass wir Platz machen wollen. Platz machen für den, der wirklich wichtig ist. Wir sind es nicht. Machen wir Platz für den, der wichtig ist, wichtig für unsere Arbeitskollegen, für unsere Mitarbeiter, für unsere Vorgesetzten, für unsere Mitschüler, für unsere Schüler, für unsere Familien.
Ich melde mich auf diesem Weg, weil ich leider Corona habe und nicht sonderlich fit bin. Und deswegen haben wir die Inputs vorab aufgezeichnet. Ich möchte die Chance hier nutzen und Danke sagen an alle, die mitgeholfen haben, um den Jugendtag möglich zu machen. Ganz besonders an Stefan und Christoph ein großes Danke, die da dann das Wochenende nach dem Ausfall von Simon und mir mehr oder weniger zu zweit geschupft haben. Danke an alle anderen Jugendleiter, an die Jugendlichen, an alle externen Helfer und Helferinnen. Das war echt schön zu sehen, wie viele sich bereit erklärt haben, mitzuhelfen und das zu ermöglichen. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und nach wie vor sehr traurig, dass ich nicht dabei sein konnte an dem Wochenende. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet hören, dass es ein geniales Wochenende gewesen ist und darüber freue ich mich sehr. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst mittlerweile, ist das Wochenende unter dem Motto Identity, wer bin ich in den Augen Gottes gestanden. Wir haben gehört, dass weltliche Rollenbilder sehr flexibel und unbeständig sind und sich über die Jahre verändern, dass es zwischen verschiedenen Kulturen unterschiedliche Prägungen gibt. Je nach Herkunftsland bekommt man eine bestimmte kulturelle Identität mit. Auch innerhalb einer Generation und einer Kultur gibt es unterschiedliche Erwartungen an uns, was wir tun und lassen sollen. Je nach Personenkreis, Alter und Geschlecht werden unterschiedliche Verhaltensweisen von uns gefordert. Dadurch, dass weltliche Rollenbilder sehr flexibel sind, bedeutet das, dass wir uns immer wieder anpassen müssen. Und für viele ist diese Veränderung, diese Unbeständigkeit eine große Last, ein großer Druck. Und es gibt aber eine Identität, die ewigen Bestand hat, die Sicherheit und Stabilität bis in die Ewigkeit bringt. Und zwar, wenn wir erkennen, dass wir sündig sind und Jesus als Herrn und Retter annehmen, sind wir ein Kind Gottes oder sind wir Kinder Gottes. Das bedeutet, dass Gott für uns ist. Jesus hat sein Leben am Kreuz für uns gegeben. Gott ist mit uns. Jesus ist auferstanden. Er sitzt zur Rechten des Vaters und tritt für uns ein. Und Gott ist in uns durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt und uns nicht verlassen wird. Das ist eine Identität, die ewigen Bestand hat. Und beim letzten Input jetzt da wollen wir einen Blick drauf werfen, beim letzten Input wollen wir anschauen, dass wir, oder wollen wir uns noch einmal anschauen, dass wir nur aus Gnade alleine errettet sind. Wir wollen uns anschauen, was für Auswirkungen das auf unser Leben hat und was das Hauptziel unseres Lebens sein sollte und wie wir das verfolgen können. Und dazu möchte ich Philipper 3, die Verse 1 bis 14 vorlesen. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Erster Punkt, Rettung allein aus Gnade. Paulus schreibt den Brief aus der Gefangenschaft in Rom an die Gemeinde in Philippi. Zu der Zeit, in der dieser Brief verfasst wurde, waren in der dortigen Gemeinde einige Irrlehrer unterwegs, die die Rettung allein aus Gnade in Frage stellten. Sie rühmten sich ihrer frommen Werke, forderten diese von den Gemeindemitgliedern ein und sorgten damit für Verwirrung und Unfrieden in der Gemeinde. Und in den Versen 1 bis 11 macht Paulus recht deutlich, dass wir allein aus Gnade gerecht vor Gott stehen können. Wir lesen, dass Paulus sagt, dass er sein Vertrauen noch viel mehr auf seine fleischlichen Werke richten könnte, als es diese Irrlehrer tun. Das schreibt er in Vers 4. In Vers 5 und 6 führt er dann weiter aus, dass er am dritten Tag beschnitten worden ist, dass er ein wahrer Jude aus dem Stamm Benjamin ist und dass er in den Augen der Pharisäer gerecht gewesen ist, der er die Gesetze mit vollem Eifer gehalten hat. Der alte Paulus liebte das Judentum, war stolz auf seine Herkunft und auf seine hart Arbeit der Gerechtigkeit. Er hat das alles so sehr geliebt, dass er, wie wir in Vers 6 lesen, sogar mit vollem Eifer die Gemeinde verfolgt hat, weil die dieses System zunehmend ins Wanken gebracht hat. Wenn das der richtige Weg zur Rettung gewesen wäre, dann könnte Paulus deren Sichtweise unterstreichen. Aber anders als diese Irrlehrer rühmt sich Paulus dessen nicht mehr. Er setzt sein Vertrauen nicht mehr auf seine fleischlichen Werke, sondern er schreibt in den Versen 7, 8, dass er das alles als Dreck, als Mist, sogar als Schaden erachtet. In Vers 9 lesen wir dann, dass er erkannt hat, dass er nicht durch eigene Werke oder aufgrund seiner Abstammung zur Gerechtigkeit gekommen ist, sondern allein durch Gottes Gnade. Wir lesen hier, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern durch den Glauben an Christus. Das ist die Gerechtigkeit, die Paulus erlangt hat. Er weiß, dass er sie nicht selbst retten kann. Er weiß, dass er Gott absolut gar nichts zu bieten hat, aber trotzdem von Gott angenommen wird aus Gnade und Liebe. Zuvor war Paulus Abstammung und Paulus Gerechtigkeit sein ganzer Stolz. Jetzt ist es von Gott geliebt und errettet zu sein. Das ist sein ganzer Reichtum und seine ganze Befriedigung. Und das hat Auswirkungen auf sein Leben. Durch die Bekehrung passiert in Paulus ein Identitätswechsel. Paulus ist nun ein Kind Gottes, es entsteht neues Leben in ihm und er hat den Heiligen Geist in sich. Er ist nicht mehr der erfolgreiche Pharisäer Saulus, der hart an seiner eigenen Gerechtigkeit gearbeitet hat, sondern er ist der Paulus, der Sünder, der Gottes Gnade als freies Geschenk erhalten hat. Paulus ist sich seiner neuen Identität bewusst und ist dem Jesus unendlich dankbar, der sein Leben für ihn hingegeben hat. Das führt so weit, dass Paulus in Philipper 1, 21 schreibt, dass Christus mein Leben ist. Christus oder Jesus ist alles für Paulus. Er möchte Jesus mit vollem Eifer immer besser kennenlernen und ihm immer ähnlicher werden. Er strebt danach, den Identitätswechsel, der in ihm passiert ist, immer deutlicher zum Vorschein werden zu lassen oder deutlicher sichtbar werden zu lassen. In Vers 10 lesen wir, dass Paulus Jesus erkennen möchte. Er möchte Jesus erkennen im Sinne einer innigen, intimen, vertrauten Beziehung. Er möchte sich mit Jesus identifizieren, nicht ein oberflächliches Leben führen mit Jesus als Freund und Begleiter, sondern er sehnt sich danach, Jesus ganzheitlich zu erkennen und ihm verändert durch den Heiligen Geist Stück für Stück gleichgestaltet zu werden. Er möchte, wie wir weiterlesen in Vers 10, die Kraft der Auferstehung, die in ihm wirkt, besser verstehen können oder mehr verstehen können. Und er möchte kein gemütliches Leben als Weltbürger, sondern er ist bereit, die Gemeinschaft Christi Leiden zu teilen, wenn es dazu beiträgt, dass er seinen Herrn und Retter besser kennenlernt und ihm ähnlicher wird. In den Versen 1 bis 11 wird deutlich, dass Paulus das nicht tut, um vor Gott oder anderen besser dazustehen, sondern er tut es, oder er tut es auch nicht, um seine Rettung zu verdienen, sondern er tut es, weil er sich nach einer innigen Beziehung zu Gott sehnt. Er möchte, dass diese innere Veränderung nach außen sichtbar wird, aus Liebe, Dankbarkeit und Freude über die Gnade, die ihm zuteil geworden ist. Das mache ich jetzt nochmal. In den Versen 1 bis 11 wird klar, dass Paulus das nicht tut, um vor Gott oder anderen besser dazustehen. Eine solche Gesinnung hat er davor gehabt und er hat erkannt, dass das nutzlos ist. Paulus möchte diese innige Beziehung zu Jesus aufgrund der inneren Veränderung, die in ihm passiert ist, und aus Liebe, Dankbarkeit und Freude über die Gnade, die ihm zuteil geworden ist. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, Jesus hat am Kreuz sein Leben für Paulus hingegeben und deswegen möchte Paulus nun sein Leben immer mehr zur Ehre Gottes leben und ihn mit seinem Leben verherrlichen. Das ist das große Ziel, von dem Paulus in den kommenden Versen sprechen wird. Paulus beschreibt dann in Vers 12 bis 14, wie er dieses Hauptziel verfolgt. Und ich finde das immer sehr schön, dass Paulus immer wieder Bilder aus der Welt des Sportes verwendet, weil ich bin recht sportbegeistert und wie ich das gelesen habe, diverse 12 bis 14, habe ich irgendwie an eine Zielankunft bei einer Etappe der Tour de France denken müssen. Da ist es ungefähr so, dass 3 Kilometer vor dem Ziel die Rennfahrer zum Zielsprint Vorbereitungen treffen. Sie werfen Flaschen weg, weil diese unnötiges Gewicht mit sich bringen. Sie bringen sich in eine gute Ausgangsposition. Und 1 Kilometer vor dem Ziel ist es meistens so, dass der erste Fahrer zum Zielsprint ansetzt. Und ab dem Moment ziehen alle anderen kompromisslos mit. Es gibt niemanden, der mehr nach links oder rechts schaut. Alle haben nur mehr den Blick auf die Ziellinie. Und wenn sie kurz davor sind, schieben sie ihren Lenker nach vorne und wollen unbedingt um jeden Preis die Ersten im Ziel sein. Und Paulus verfolgt sein Lebensziel ungefähr so intensiv wie ein Fahrer das Etappenziel der Tour de France. Und wir wollen uns betrachten, wie er das tut. Und wir lesen, dass Paulus nur dieses eine Ziel hat, dass Paulus nicht zurückblickt und dass Paulus unzufrieden ist. Paulus hat nur das eine Ziel. In Vers 13 lesen wir, eines aber tue ich. Ich strecke mich aus und jage auf das Ziel zu. Paulus schreibt diesen Brief, während er im Gefängnis sitzt. Und der Prozess, der eventuell seine Hinrichtung zum Ergebnis haben könnte, steht kurz bevor. Aber Paulus hat nicht die Verbesserung seiner Lebensumstände als Gebetsanliegen oder bittet die Philipper diesbezüglich um Hilfe, sondern er verfolgt auch in dieser Lebenslage nur das eine Ziel. Paulus lebt fokussiert auf das eine Ziel. Paulus Lebensumstände sind ihm relativ gleichgültig. Das lesen wir auch in Philipper 4, 11 bis 13. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Paulus weiß, dass in jeder Lebenslage Jesus sein Herr ist. Er sieht in jedem Lebensumstand eine Möglichkeit, im Glauben zu wachsen, gestärkt aus der Situation hervorzugehen und Gottes Evangelium zu verkünden. Egal wie prekär die Situation ist, sie bringen ihn nicht von seinem Hauptziel ab und sie mindern die Freude über sein Heil nicht. Paulus weiß, dass auf ihn noch Größeres wartet, dass er hier auf Erden nur zu Gast ist und sein ewiges Bürgerrecht im Himmel ist, in der Gegenwart Gottes. Wie schaut es bei dir und mir aus, wenn uns jemand die Frage stellt, was das eine Ziel unseres Lebens ist? Was würden wir antworten? Wofür leben wir? Was hat in unserem Leben oberste Priorität? Die Verbesserung der finanziellen Situation, die Karriere, der Dienst in der Gemeinde, das Finden eines Partners, einer Partnerin, die Heilung einer Krankheit. Und damit möchte ich gar nicht sagen, dass diese Dinge schlecht sind. Ich glaube, wir Christen dürfen weltliche Ziele verfolgen. Wir dürfen uns Dinge wünschen, sie genießen und uns daran freuen. All das, was Gott uns hier schenkt, können wir dankend aus seiner Hand nehmen. Aber es ist immer eine Frage der Priorität. Mache ich meine Zufriedenheit von diesen Dingen abhängig? Bestimmen sie mein Handeln und meinen Alltag? Bin ich vielleicht sogar undankbar und entferne mich von Gott, wenn er mir meine weltlichen Wünsche nicht erfüllt? Sind mir diese Dinge wichtiger als das Streben danach, Jesus immer mehr zu erkennen? Oder sehe ich in jeder Lebenslage die Chance, Jesus ähnlicher zu werden und ihn besser kennenzulernen? Beten wir, dass wir verändert durch den Heiligen Geist immer mehr nur dieses eine Ziel im Fokus haben. Dass wir diesem einen Ziel bedingungslos nachjagen. Jesus zu erkennen, sollte wirklich oberste Priorität in unserem Leben bekommen. Kommen wir zum zweiten. Paulus blickt nicht zurück. Das lesen wir in Vers 13. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Paulus blickt nicht länger auf seine Vergangenheit zurück und lässt diese keinen Einfluss auf seine Zukunft haben. Und das wirkt auf den ersten Blick eventuell etwas irritierend, weil Paulus ja erst in den Versen davor von seiner Vergangenheit berichtet. Ich glaube, damit ist nicht gemeint, dass Paulus seine Vergangenheit blind ignoriert und die gewonnenen Erkenntnisse keinen Einfluss haben auf zukünftiges Verhalten. Ich denke, dass Paulus vor allem zwei Dinge aus seiner Vergangenheit zurücklässt. Einerseits die bisherigen geistlichen Erfolge und andererseits seine früheren Sünden. Paulus hätte viel Positives vorzuweisen. Er war auf Missionsreisen, er hat Gemeinden gegründet, das Evangelium verkündet und hat Gott in vielen Bereichen sein Leben zur Verfügung gestellt. Und es wäre irgendwie nur allzu menschlich, wenn Paulus sich darauf ausruhen würde und sich damit zufrieden geben würde. Aber das tut er nicht und darauf komme ich dann im nächsten Punkt noch etwas weiter ein. Aber was Paulus auch nicht tut, dass er sich in Selbstanklage verirrt aufgrund seiner bisherigen Sündhaftigkeit. Wenn wir auf Paulus' bisheriges Leben blicken, lesen wir in der Apostelgeschichte, dass Paulus Christen und Christinnen verfolgt hat, diese durchs ganze Land gejagt hat und deren Hinrichtung zugestimmt hat. Er hat die Gemeinde versucht zu zerstören. Und dies veranschaulicht recht deutlich, wie sehr Paulus in Rebellion gegen Gott gelebt hat, wie sehr er gegen Gottes Willen gehandelt hat. Aber Paulus weiß, dass ihm ab dem Moment der Bekehrung all seine Schuld vergeben worden ist. Er weiß, dass ihn all das, was in seiner Vergangenheit passiert ist, nicht von Gott trennt. Jesus hat am Kreuz die Strafe für Paulus sündiges Verhalten bezahlt und Paulus Schuld auf sich genommen. Der Weg zum Vater ist frei. Paulus muss nicht mehr zurückschauen. Natürlich dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass Gott Sünde hasst und wir Sünde vor Gott bekennen müssen und Buße tun müssen und um Vergebung bitten müssen. Aber wenn wir das tun, dann dürfen wir wissen, dass Gott gnädig ist und uns unsere Schuld vergibt. Und vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass du wegen dem, was du bisher getan hast, nicht vor Gott treten kannst. Vielleicht hemmt dich deine Sünde, dich nach einer innigen Beziehung mit Gott zu sehnen. Vielleicht denkst du, dass du es nicht verdient hast, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Und das ist richtig. Keiner von uns hat diese Liebe und Gnade irgendwie nur verdient. Aber trotzdem ist Jesus für dich und mich am Kreuz gestorben. Wir dürfen wissen, dass uns vergeben ist, wenn wir Jesus als Herrn und Retter angenommen haben. Und so unglaublich das klingen mag, aber als Kinder Gottes ist der Weg zum Vater frei für uns. Unsere Verfehlungen stehen nicht mehr zwischen Gott und uns. Wir müssen nicht mehr zurückblicken, sondern können den Blick voll und ganz auf das Hauptziel richten. Es wird schwer, unserem Hauptziel nachzujagen, wenn wir stets nach hinten blicken. Beten wir, dass wir unsere Vergangenheit hinter uns lassen können und das Geschenk der Vergebung bzw. die Versöhnung mit Gott immer mehr begreifen und auch wirklich annehmen können. Der dritte Punkt. Paulus ist unzufrieden. Mit dieser Unzufriedenheit ist nicht Paulus' Gemütszustand gemeint. Wir lesen oftmals in seinen Briefen und auch da zu Beginn, dass er sich freut oder dass wir uns freuen sollen. Er freut sich an Christus, an den Geschwistern, an seinem Leid, weil es dazu beiträgt, dass das Evangelium verkündet wird und er seinem Ziel näher kommt. Paulus' Unzufriedenheit bezieht sich auf seinen aktuellen geistlichen Zustand. Das lesen wir in den Versen 12 und 13. Da steht nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Und Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es bereits ergriffen habe. Wie bereits erwähnt, hätte Paulus einige gute geistliche Taten vorzuweisen. Paulus hat stets Zeugnis für Christus gegeben, und es war ihm gleichgültig, welche Konsequenzen das mit sich bringt, da er ist jetzt auch in römischer Gefangenschaft. Aber Paulus rühmt sich nicht. Er ist nach wie vor nicht zufrieden mit seinem Heiligungsgrad und seinem aktuellen Erkenntnisstand. Er weiß, dass er Jesus, der ihm ewiges Leben ermöglicht, noch viel zu wenig erkannt hat. Er weiß, dass sein Lebenswandel nach wie vor viel zu wenig auf diesen Jesus hindeutet oder nur ansatzweise auf diesen Jesus hindeutet. Paulus sehnt sich nach mehr. Er will die Beziehung weiter vertiefen, sie ist ihm nach wie vor nicht innig genug. Und er sehnt sich danach, dem Heiligen Geist immer mehr Raum zur Entfaltung geben zu können und den alten Mensch immer weiter in die Schranken zu weisen. Ich muss gestehen, dass ich mich mit meinem Glaubensleben immer wieder zufrieden gebe. Sonntags in die Gemeinde gehen, Jugendmitarbeit, Hauskreis, hier und da Geschwister treffen, unter der Woche in der Bibel lesen. Oftmals durch die Dinge aus Gewohnheit, Pflichtbewusstsein oder vielleicht auch unbewusst, um mein Gewissen zu befriedigen. In meinem Kopf ist es ein bisschen so verankert, dass wenn ich diese Dinge tue, ich zu den besseren 25% der Christen gehöre. Und meine Beziehung zu Gott ist daher manchmal so eine unbewusste To-Do-Liste und weniger eine persönliche Beziehung, die sich nach Veränderung sehnt. Wenn ich Bibelstellen lese oder Predigten höre, wo ich der Sünde überführt werde, dann tue ich mir oft schwer, Gott wirklich um Veränderung zu bitten oder tue das nur sehr halbherzig. Und wenn das dann so ist, dann schaue ich auf meine To-Do-Liste und denke mir, ja, eigentlich so schlecht bin ich ja gar nicht. Und ich sehne mich nicht wirklich nach Veränderung. Aber genau so soll es eigentlich nicht sein. Wenn Gott das Licht auf meine dunklen Flecken wirft, sollte ich froh und dankbar sein und ihn bitten, mich durch das Wirken des Heiligen Geistes zu verändern. Ich sollte froh sein, dadurch meinem Erlöser ähnlicher werden zu können. Wenn wir auf unser Leben blicken, wie und wo haben wir uns in den letzten Jahren verändert? Merken Leute in unserem Umfeld, dass wir verändert durch den Heiligen Geist Jesus ähnlicher werden? Wo leben wir manchmal? Wo leben wir manchmal ein To-Do-Listen-Christ sein? Wie gehe ich mit Sünde in meinem Leben um? Bringe ich sie vor Gott und bitte ihn um Vergebung und Hilfe? Oder hülle ich den Mantel des Schweigens drüber? Sehne ich mich nach Heiligung und Veränderung? Strebe ich danach, die ganze Tiefe, Breite und Höhe der Liebe Christi immer mehr zu verstehen? Ich denke, uns allen ist bewusst, dass wir dieses Hauptziel hier auf Erden niemals ganz erreichen werden. Wir werden hier auf Erden Jesus niemals gleichgestaltet sein und ihn zur Gänze erkannt haben. Aber wir haben die Gewissheit und die Hoffnung, dass wir eines Tages dieses Ziel erreichen werden. Dann, wenn wir im Himmel in der Gegenwart Gottes sein werden. Dort wird die Identität, die in uns begonnen worden ist, gänzlich ausgereift sein. Wir werden Jesus gleichgestaltet sein, völlig rein, heilig und makellos. Bis dahin sollte es uns aber ein Herzenswunsch sein, unserem Herrn und Retter immer ähnlicher zu werden und unser Leben als lebendiges Opfer vor ihn darzulegen. Zusammenfassung: Wenn du noch nicht ein Kind Gottes bist oder Jesus noch nicht kennst, ihn noch nicht angenommen hat, Paulus war ein Christenverfolger. Er lernte Jesus kennen und sein Leben hat eine 180-Grad-Wendung genommen. Das, was vorher Gewinn gewesen ist, ist jetzt Schaden für ihn. Warum? Weil Paulus erkannt hat, dass er Sünder ist und allein durch Gnade am Kreuz errettet worden ist. Auch du und ich sind Sünder, aber durch Jesus werden wir mit Gott versöhnt. Er trägt am Kreuz unsere Schuld und seine Unschuld wird uns angerechnet. Auch dein Leben nimmt eine drastische Wendung, wenn du dieses Geschenk annimmst. Du bist dann ein Kind Gottes. In dir entsteht neues Leben und du bekommst eine neue Identität. Es werden sich deine äußeren Umstände nicht wahnsinnig verändern. Es wird nicht schlagartig alles besser. Aber deine Perspektive, deine Hoffnung und dein Ziel werden anders sein. Der Blick auf die Ewigkeit und die Gewissheit, errettet zu sein, werden nach und nach alles andere in den Hintergrund drängen. Und deswegen will ich dir heute die Frage stellen: Willst du diesen Gott, der ewiges Leben schenkt, kennenlernen? Und wenn du schon ein Kind Gottes bist, Christus hat am Kreuz alles für dich gegeben. Was bedeutet dir dieses Opfer tatsächlich? Welche Auswirkungen hat es auf dein Leben? Und bist du dir bewusst, dass ein neues Leben bzw. eine neue Identität ist? Was ist das Hauptziel deines Lebens? Und was hält dich davon ab, dem Ziel bedingungslos nachzujagen? Ich möchte noch beten zum Abschluss. Lieber Herr Jesus, ich möchte danken, dass du auf die Erde gekommen bist und dein Leben als lebendiges Opfer für uns hingegeben hast. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir immer mehr begreifen können, welche Konsequenzen Sünde hat, dass wir immer mehr verstehen können, was du am Kreuz für uns getan hast. Ohne dich wäre Gemeinschaft mit Gott Vater niemals möglich. Und ich möchte dich bitten, dass wir immer mehr den Wunsch bekommen, dich besser kennenzulernen und dir ähnlicher zu werden. Und ich möchte dich bitten, dass die Identität, die du uns schenkst, das neue Leben in uns immer klarer zum Vorschein kommt und wir unser Leben immer mehr zu deiner Ehre leben. Amen.